Sie hören den Artikel Carl Friedrich Gauß, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Karl Friedrich Gauß Johann Carl Friedrich Gauß war ein deutscher Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker. Er wurde am 30. April 1777 in Braunschweig geboren und verstarb am 23. Februar 1855 in Göttingen. Seine überragenden wissenschaftlichen Leistungen waren schon seinen Zeitgenossen bewusst. Mit 18 Jahren entwickelte er die Grundlagen der modernen Ausgleichungsrechnung und der mathematischen Statistik, mit der er 1800 die Wiederentdeckung des ersten Asteroiden Ceres ermöglichte. Auf Gauß gehen die nichteuklidische Geometrie, zahlreiche mathematische Funktionen, Integralsätze, die Normalverteilung, erste Lösungen für elliptische Integrale und die gaußsche Osterformel zurück. 1807 wurde er zum Universitätsprofessor und Sternwartendirektor in Göttingen berufen und später auch mit der Landesvermessung des Königreichs Hannover betraut. Neben der Zahlen - und Potentialtheorie erforscht er unter anderem das Erdmagnetfeld. Bereits 1856 ließ der König von Hannover Gedenkmünzen mit dem Bild von Gauß und der Inschrift Mathematicorum Principi prägen, zu deutsch: dem Fürsten der Mathematiker. Da Gauß nur einen Bruchteil seiner Entdeckungen veröffentlichte, erschloss sich der Nachwelt die Tiefgründigkeit und Reichweite seines Werks erst, als 1898 sein Tagebuch entdeckt und ausgewertet wurde. Nach Gauß sind viele mathematisch-physikalische Phänomene und Lösungen benannt, mehrere Vermessungs- und Aussichtstürme, zahlreiche Schulen, außerdem Forschungszentren und wissenschaftliche Ehrungen wie die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen Akademie und die festliche Gauß-Vorlesung, die jedes Semester an einer deutschen Hochschule stattfindet. Leben: Eltern, Kindheit und Jugend. Carl Friedrich war das einzige Kind der Eheleute Gebhard Dietrich und Dorothea Gauß, geborene Benze. Die Mutter Dorothea war die Tochter eines Steinmetzen aus Velpke, der früh starb, und wurde als klug, von heiterem Sinn und festem Charakter geschildert. Gauß hatte zeitlebens eine enge Beziehung zu seiner Mutter, die zuletzt bei ihm auf der Sternwarte in Göttingen wohnte. Sie arbeitete zunächst als Dienstmädchen, bevor sie die zweite Frau von Gebhard Dietrich Gauß wurde. Dieser hatte viele Berufe, er war unter anderem Gärtner, Schlachter, Maurer, Kaufmannsassistent und Schatzmeister einer kleinen Versicherungsgesellschaft. Einige Anekdoten besagen, dass bereits der dreijährige Carl Friedrich seinen Vater bei der Lohnabrechnung korrigierte. Später sagte Gauß von sich selbst, er habe das Rechnen vor dem Sprechen gelernt. Sein Leben lang behielt er die Gabe, selbst komplizierteste Rechnungen im Kopf durchzuführen. Eine Anekdote, deren Ursprung auf die Erzählungen von Wolfgang Sartorius von Waltershausen zurückgeht, beschreibt das frühe mathematische Talent des kleinen Carl Friedrich. Im Alter von 7 Jahren sei Gauß in die Volksschule gekommen. Dort habe sein Lehrer Büttner den Schülern zur längeren Beschäftigung die Aufgabe gestellt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Gauß habe sie allerdings nach kürzester Zeit gelöst, indem er 50 Paare mit der Summe von 101 gebildet habe, nämlich: 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98 usw. bis zu dem Paar 50 + 51. Als Ergebnis erhielt er 5050. Er legte die Antwort mit den Worten in Braunschweiger Plattdeutsch „ Ligget se “(also: „ Hier liegt sie “) dem Lehrer auf den Tisch. Die daraus resultierende Formel wird gelegentlich auch als der kleine Gauß bezeichnet. Ob es dieses Ereignis war oder auch andere mögliche Interpretationen im Raum stehen könnten, Gauß’ Lehrer Büttner hat jedenfalls seine außergewöhnliche mathematische Begabung erkannt und gefördert, indem er unter anderem ein besonderes Rechenbuch aus Hamburg für ihn beschaffte und – unterstützt von seinem Assistenten Martin Bartels – dafür sorgte, dass Gauß 1788 das Gymnasium Martino-Katharineum besuchen konnte. Als der Wunderknabe Gauß 14 Jahre alt war, wurde er dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig bekannt gemacht. Dieser unterstützte ihn sodann finanziell und sorgte für seinen Lebensunterhalt. So konnte Gauß von 1792 bis 1795 am Collegium Carolinum studieren, das zwischen höherer Schule und Hochschule anzusiedeln ist und der Vorgänger der heutigen Technischen Universität in Braunschweig ist. Dort war es der Professor Eberhard August Wilhelm von Zimmermann, der sein mathematisches Talent erkannte, ihn förderte und ihm ein väterlicher Freund wurde. Im Oktober 1795 wechselte Gauß an die Universität Göttingen. Dort hörte er bei Christian Gottlob Heyne Vorlesungen über klassische Philologie, die ihn damals genauso wie die Mathematik interessierte. Letztere wurde durch Abraham Gotthelf Kästner, der zugleich Dichter war, repräsentiert. Bei Georg Christoph Lichtenberg hörte er im Sommersemester 1796 Experimentalphysik und sehr wahrscheinlich im folgenden Wintersemester Astronomie. In Göttingen schloss er Freundschaft mit Wolfgang Bolyai. Studienjahre. Im Alter von 19 Jahren gelang es Gauß als erstem, die Konstruierbarkeit des regelmäßigen Siebzehnecks zu beweisen. Eine sensationelle Entdeckung, denn seit der Antike gab es auf diesem Gebiet kaum noch Fortschritte. Dies war wohl mit ein Grund, sich gegen Sprachen und Philosophie und für das Studium der Mathematik zu entscheiden, das er 1799 mit seiner Doktorarbeit an der Academia Julia, die Universität in Helmstedt, abschloss. Die Mathematik war hier durch Johann Friedrich Pfaff, der sein Doktorvater wurde, gut vertreten. Und nicht zuletzt legte Gauß’ Gönner, der Herzog von Braunschweig, Wert darauf, dass Gauß nicht an einer ausländischen Universität promoviert werden sollte. Nach seiner Promotion lebte Gauß in Braunschweig von dem kleinen Gehalt, das ihm der Herzog zahlte, und arbeitete an seinem Werk Disquisitiones Arithmeticae. Einen Ruf an die Petersburger Akademie der Wissenschaften lehnte Gauß ab, nämlich aus Dankbarkeit gegenüber seinem Gönner, dem Herzog von Braunschweig, und wohl in der Hoffnung, dass dieser ihm eine Sternwarte in Braunschweig bauen würde. Nach dem plötzlichen Tod des Herzogs nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt wurde Gauß im November 1807 Professor in Göttingen und Direktor der dortigen Sternwarte. Dort musste er Lehrveranstaltungen halten, gegen die er aber eine Abneigung entwickelte. 1808 Trotzdem wurden mehrere seiner Studenten einflussreiche Mathematiker, darunter Richard Dedekind und Bernhard Riemann. Ehen, Familie und Kinder. Im November 1804 verlobte er sich mit Johanna Elisabeth Rosina Osthoff, der Tochter eines Weißgerbers aus Braunschweig, und heiratete sie am 9. Oktober 1805. Am 21. August 1806 wurde noch in Braunschweig ihr erstes Kind geboren, Joseph, benannt nach Giuseppe Piazzi, dem Entdecker des Zwergplaneten Ceres, dessen Wiederauffindung Gauß’ Bahnberechnung 1801 ermöglicht hatte. Joseph war später Artillerieoffizier des Königreichs Hannover und Direktor des Eisenbahnnetzes im Königreich. Nachdem er seinem Vater schon bei den geodätischen Arbeiten assistiert hatte, war er später an der kartografischen Landesaufnahme des Königreichs beteiligt. In Göttingen folgte am 29. Februar 1808 die Tochter Wilhelmine und am 10. September 1809 Louis. Am 11. Oktober 1809 starb seine Frau Johanna an den Folgen der Geburt. Louis selbst starb am 1. März 1810. Durch diese Ereignisse fiel Gauß in eine lang dauernde Depression. Am 4. August 1810 heiratete der Witwer Friederica Wilhelmine Waldeck, genannt Minna, Tochter des Göttinger Rechtswissenschaftlers Johann Peter Waldeck, die die beste Freundin seiner verstorbenen Frau gewesen war. Mit ihr hatte er drei Kinder: Eugen, der die Rechte studierte und 1830 nach Amerika auswanderte, wo er als Kaufmann lebte und die First National Bank von St. Charles gründete; Wilhelm, der 1837 Eugen nachfolgte und ebenfalls nach Amerika auswanderte, um dort Landwirtschaft zu betreiben; und Therese. Im Sommer 1818 begann Minna zu kränkeln, was sich später als Tuberkulose herausstellte. Am 12. September 1831 starb auch sie. Von da an bis zum Tod von Gauß, der nun zum zweiten Mal Witwer war, führte seine jüngste Tochter Therese den Haushalt. Späte Jahre. Im fortgeschrittenen Alter beschäftigte er sich zunehmend mit Literatur, nachdem er 1842 in die Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite aufgenommen worden war, und führte auch Listen über die Lebenserwartung berühmter Männer, in Tagen gerechnet. So schrieb er am 7. Dezember 1853 an seinen Freund und Kanzler seines Ordens, Alexander von Humboldt, unter anderem: Zitat: Es ist übermorgen der Tag, wo Sie, mein hochverehrter Freund, in ein Gebiet übergehen, in welches noch keiner der Koryphäen der exakten Wissenschaften eingedrungen ist, der Tag, wo Sie dasselbe Alter erreichen, in welchem Newton seine durch 30.766 Tage gemessene irdische Laufbahn geschlossen hat. Und Newtons Kräfte waren in diesem Stadium gänzlich erschöpft. Sie stehen zur höchsten Freude der ganzen wissenschaftlichen Welt noch im Vollgenuss Ihrer bewundernswürdigen Kraft da. Mögen Sie in diesem Genuss noch viele Jahre bleiben. Zitat Ende. Gauß war sehr konservativ und monarchistisch eingestellt, die Revolution von 1848 hieß er nicht gut. In Anlehnung an einen Platon zugeschriebenen Satz, nämlich Gott geometrisiert immer, pflegte er zu sagen, Gott arithmetisiert. Tod. Gauß starb am 23. Februar 1855 morgens um 1:05 Uhr in Göttingen. Heute liegt er dort auf dem Albani-Friedhof begraben, sein Gehirn jedoch wurde entnommen. Es wurde mehrfach mit verschiedenen Methoden untersucht, aber ohne einen besonderen Befund, der seine mathematischen Fähigkeiten erklären würde. Zuletzt wurde er 1998 durch eine Gruppe um Jens Frahm untersucht. Das Gehirn befindet sich heute separat, in Formalin konserviert, in der Abteilung für Ethik und Geschichte der Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen. Im Herbst 2013 wurde an der Universität Göttingen eine Verwechslung aufgedeckt. Die zu diesem Zeitpunkt über 150 Jahre alten Gehirnpräparate des Mathematikers Gauß und des Göttinger Mediziners Conrad Heinrich Fuchs sind wahrscheinlich schon bald nach der Entnahme vertauscht worden. Beide Präparate wurden in der anatomischen Sammlung der Göttinger Universitätsklinik in Gläsern mit Formaldehyd aufbewahrt. Das Originalgehirn von Gauß befand sich im Glas mit der Aufschrift C.H. Fuchs und das Fuchs-Gehirn war etikettiert mit C.F. Gauß. Damit sind auch die bisherigen Untersuchungsergebnisse über das Gehirn von Gauß obsolet. Die Wissenschaftlerin Renate Schweizer befasste sich wegen der vom vermeintlichen Gehirn von Gauß angefertigten MRT-Bilder, die eine seltene Zweiteilung der Zentralfurche zeigten, erneut mit den Präparaten und entdeckte, dass diese Auffälligkeit in Zeichnungen, die kurz nach Gauß' Tod erstellt wurden, fehlte. Nachwirkung: Viele seiner Entdeckungen teilte er in Briefen Freunden mit oder notierte sie in seinen Tagebüchern, die erst 1898 entdeckt wurden. Leistungen: Begründung und Beiträge zur nicht-euklidischen Geometrie. Gauß misstraute bereits mit 12 Jahren der Beweisführung in der elementaren Geometrie und ahnte mit 16 Jahren, dass es neben der euklidischen noch eine andere, nicht-euklidische Geometrie geben muss. Diese Arbeiten vertiefte er in den 1820er Jahren. Unabhängig von János Bolyai und Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski bemerkte er, dass das euklidische Parallelenaxiom nicht denknotwendig ist. Seine Gedanken zur nicht-euklidischen Geometrie veröffentlichte er jedoch nicht, vermutlich aus Furcht vor dem Unverständnis der Zeitgenossen. Als ihm sein Studienfreund Wolfgang Bolyai, mit dem er korrespondierte, allerdings von den Arbeiten seines Sohnes János Bolyai berichtet, lobt er ihn zwar, kann es sich aber nicht verkneifen zu erwähnen, dass er selbst schon sehr viel früher darauf gekommen war, indem er sagt, Zitat: „Die Arbeit deines Sohnes loben hieße mich selbst loben." Zitat Ende. Er habe darüber nichts veröffentlicht, da er, Zitat, das Geschrei der Böotier scheue. Zitat Ende. Lobatschewskis Arbeiten fand Gauß so interessant, dass er noch in fortgeschrittenem Alter Russisch lernte, um sie zu studieren. Primzahlverteilung und Methode der kleinsten Quadrate. Mit 18 Jahren entdeckte er einige Eigenschaften der Primzahlverteilung und fand die Methode der kleinsten Quadrate, bei der es darum geht, die Summe der Quadrate von Abweichungen zu minimieren. Nach ihr lässt sich etwa das wahrscheinlichste Ergebnis für eine neue Messung aus einer genügend großen Zahl vorheriger Messungen ermitteln. Auf dieser Basis untersuchte er später Theorien zur Berechnung von Flächeninhalten unter Kurven, die numerische Integration, die ihn zur gaußschen Glockenkurve gelangen ließen. Die zugehörige Funktion ist bekannt als die Dichte der Standardnormalverteilung und wird bei vielen Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt, wo sie die asymptotische, das heißt für genügend große Datenmengen gültige Verteilungsfunktion von zufällig um einen Mittelwert streuenden Daten ist. Gauß selbst machte davon unter anderem in seiner erfolgreichen Verwaltung der Witwen - und Waisenkasse der Göttinger Universität Gebrauch. Gauß förderte auf diesem Gebiet eine der ersten Mathematikerinnen der Neuzeit, Sophie Germain. Einführung der elliptischen Funktionen. Als 19-Jähriger führte er 1796 bei Betrachtungen über die Bogenlänge auf einer Lemniskate in Abhängigkeit von der Entfernung des Kurvenpunktes zum Ursprung mit den lemniskatischen Sinusfunktionen die historisch ersten, heute sogenannten elliptischen Funktionen ein. Seine Notizen darüber hat er jedoch nie veröffentlicht. Diese Arbeiten stehen in Zusammenhang mit seiner Untersuchung des arithmetisch-geometrischen Mittels. Die eigentliche Entwicklung der Theorie der elliptischen Funktionen, den Umkehrfunktionen der schon länger bekannten elliptischen Integrale, erfolgte durch Niels Henrik Abel im Jahr 1827 und Carl Gustav Jacobi. Fundamentalsatz der Algebra: Beiträge zur Verwendung komplexer Zahlen. Gauß erfasste früh den Nutzen komplexer Zahlen, so auch in seiner Doktorarbeit von 1799, die einen strengeren Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra enthält. Dieser Satz besagt, dass jede algebraische Gleichung mit Grad größer als 0 mindestens eine reelle oder komplexe Lösung besitzt. Den älteren Beweis von Jean-Baptiste Laurent d'Alembert kritisierte Gauß als ungenügend, aber auch sein eigener Beweis erfüllt noch nicht die späteren Ansprüche an topologische Strenge. Gauß kam auf den Beweis des Fundamentalsatzes noch mehrfach zurück und gab neue Beweise 1815 und 1816. Gauß kannte auch spätestens 1811 die geometrische Darstellung komplexer Zahlen in einer Ebene, die aber auch unabhängig schon Jean-Robert Argand 1806 und Caspar Wessel 1797 fanden. Beiträge zur Zahlentheorie. Am 30. März 1796, wenige Wochen vor seinem 19. Geburtstag, bewies er die Konstruierbarkeit des regelmäßigen 17-Ecks und lieferte damit die erste nennenswerte Ergänzung euklidischer Konstruktionen seit 2000 Jahren. Dies war aber nur ein Nebenergebnis bei der Arbeit für sein zahlentheoretisch viel weiterreichendes Werk Disquisitiones Arithmeticae. Eine erste Ankündigung dieses Werkes fand sich am 1. Juni 1796 im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung in Jena. Die 1801 erschienenen Disquisitiones wurden grundlegend für die weitere Entwicklung der Zahlentheorie, zu der einer seiner Hauptbeiträge der Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes war, das die Lösbarkeit von quadratischen Gleichungen mod p beschreibt und für das er im Laufe des Jahres fast ein Dutzend verschiedene Beweise fand. Neben dem Aufbau der elementaren Zahlentheorie auf modularer Arithmetik findet sich auch eine Diskussion von Kettenbrüchen und der Kreisteilung mit einer berühmten Andeutung über ähnliche Sätze bei der Lemniskate und anderen elliptischen Funktionen, die später Abel und andere anregten. Einen Großteil des Werks nimmt die Theorie der quadratischen Formen ein, deren Geschlechtertheorie er entwickelt. Es finden sich aber noch viele weitere tiefer liegende Resultate, oft nur kurz angedeutet, in diesem Buch, die die Arbeit späterer Generationen von Zahlentheoretikern in vielfältiger Weise befruchteten. Der Zahlentheoretiker Peter Gustav Lejeune Dirichlet berichtete, er habe die Disquisitiones sein Leben lang bei der Arbeit stets griffbereit gehabt. Das Gleiche gilt für die beiden Arbeiten über biquadratische Reziprozitätsgesetze von 1825 und 1831, in denen er auch die gaußschen Zahlen einführt. Beweise für diese Gesetze gab erst Gotthold Eisenstein. Die Arbeiten sind wahrscheinlich Teil einer geplanten Fortsetzung der Disquisitiones, die aber nie erschien. André Weil regte die Lektüre dieser Arbeiten und einiger Stellen im Tagebuch, wo es in versteckter Form um Lösung von Gleichungen über endlichen Körpern geht, nach seinen eigenen Angaben zu seinen Arbeiten über die Weil-Vermutungen an. Gauß kannte auch den Primzahlsatz, veröffentlichte ihn aber nicht. Beiträge zur Astronomie. Nach der Fertigstellung der Disquisitiones wandte sich Gauß der Astronomie zu. Anlass hierfür war die Entdeckung des Zwergplaneten Ceres durch Giuseppe Piazzi am 1. Januar 1801, dessen Position am Himmel der Astronom kurz nach seiner Entdeckung wieder verloren hatte. Der 24-jährige Gauß schaffte es, die Bahn mit Hilfe einer neuen indirekten Methode der Bahnbestimmung und seiner Ausgleichsrechnungen auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate so zu berechnen, dass Franz Xaver von Zach ihn am 7. Dezember 1801 und bestätigt am 31. Dezember 1801 wiederfinden konnte. Heinrich Wilhelm Olbers bestätigte dies unabhängig von Zach durch Beobachtung am 1. und 2. Januar 1802. Gauß beschäftigte sich danach auch noch mit der Bahn des Asteroiden Pallas, auf dessen Berechnung die Pariser Akademie ein Preisgeld ausgesetzt hatte, konnte die Lösung jedoch nicht finden. Seine Erfahrungen mit der Bahnbestimmung von Himmelskörpern mündeten in seinem Werk Theorie der Bewegung der Himmelskörper, die in Kegelschnitten die Sonne umlaufen, das 1809 erschien. Das Problem der Wiederauffindung der Ceres als solches lag darin, dass durch die Beobachtungen weder der Ort, ein Stück der Bahn, noch die Entfernung bekannt sind, sondern nur die Richtungen der Beobachtung. Dies führt auf die Suche einer Ellipse und nicht nach einem Kreis, wie ihn Gauß' Konkurrenten ansetzten. Einer der Brennpunkte der Ellipse ist bekannt, nämlich die Sonne selbst. Und die Bögen der Bahn der Ceres zwischen den Richtungen der Beobachtung werden nach dem zweiten Keplerschen Gesetz durchlaufen. Das heißt, die Zeiten verhalten sich wie die vom Leitstrahl überstrichenen Flächen. Und außerdem ist für die rechnerische Lösung bekannt, dass die Beobachtungen selbst von einem Kegelschnitt im Raum ausgehen, der Erdbahn selbst. Im Grundsatz führt das Problem auf eine Gleichung achten Grades, deren triviale Lösung die Erdbahn selbst ist. Durch umfangreiche Nebenbedingungen und die von Gauß entwickelte Methode der kleinsten Quadrate gelang es dem 24-Jährigen, für die Bahn der Ceres für den 25. November bis 31. Dezember 1801 den von ihm berechneten Ort anzugeben. Damit konnte Zach am letzten Tag der Vorhersage Ceres wiederfinden. Der Ort lag nicht weniger als 7 Grad, das heißt 13,5 Vollmondbreiten, östlich der Stelle, wo die anderen Astronomen Ceres vermutet hatten, was nicht nur Zach, sondern auch Olbers, der Ceres unabhängig von Zach am 1. Januar 1802 ebenfalls wiederentdeckt hatte, gebührend würdigten. Diese Arbeiten, die Gauß noch vor seiner Ernennung zum Sternwartendirektor in Göttingen unternahm, machten ihn mehr noch als seine Zahlentheorie in Europa mit einem Schlag bekannt und verschafften ihm unter anderem eine Einladung an die Akademie nach Sankt Petersburg. Die in diesem Zusammenhang von Gauß gefundene iterative Methode wird noch heute angewandt, weil sie es einerseits ermöglicht, alle bekannten Kräfte ohne erheblichen Mehraufwand in das physikalisch-mathematische Modell einzubauen und andererseits auch computertechnisch einfach handhabbar ist. Beiträge zur Potentialtheorie. In der Potentialtheorie und Physik ist der gaußsche Integralsatz von 1835, der aber erst 1867 veröffentlicht wurde, grundlegend. Er setzt in einem Vektorfeld das Volumenintegral der Divergenz mit dem Oberflächenintegral des Vektorfeldes um dieses Volumen herum in Beziehung. Gaußsche Osterformel: Um das Osterdatum für jedes beliebige Jahr rechnerisch ermitteln zu können, entwickelte er eine geschlossene Formel. Erstmals veröffentlicht wurde diese Berechnung in der von Franz Xaver von Zach herausgegebenen Zeitschrift Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd - und Himmelskunde, Band 2, August 1800. In dem Artikel Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes, veröffentlicht am 12. September 1807 im Braunschweigischen Magazin, ging Gauß noch von einem Epaktensprung alle 300 Jahre aus. In der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften, Band 1, wurde 1816 der Artikel Berichtigung zu dem Aufsatze Berechnung des Osterfestes veröffentlicht, in dem Gauß eine Ergänzung seiner gaußschen Osterformel vornimmt, die den Epaktensprung alle 312,5 Jahre vorsieht. Landvermessung und Erfindung des Heliotrops. Auf dem Gebiet der Geodäsie sammelte Gauß zwischen 1797 und 1801 die ersten Erfahrungen, als er dem französischen Generalquartiermeister Lecoq bei dessen Landesvermessung des Herzogtums Westfalen als Berater zur Seite stand. Zum zweiten Mal kam er 1816 damit in Berührung, als ihn der König von Dänemark mit der Durchführung einer Breiten - und Längengradmessung in dänischem Gebiet beauftragte. Nach abschließenden Verhandlungen leitete Gauß dann zwischen 1818 und 1826 die Landesvermessung des Königreichs Hannover, die sogenannte gaußsche Landesaufnahme. Durch die von ihm erfundene Methode der kleinsten Quadrate und die systematische Lösung umfangreicher linearer Gleichungssysteme gelang ihm eine erhebliche Steigerung der Genauigkeit. Auch für die praktische Durchführung interessierte er sich. Er erfand als Messinstrument das über Sonnenspiegel beleuchtete Heliotrop. Gaußsche Krümmung und Geodäsie. In diesen Jahren beschäftigte er sich, angeregt durch die Geodäsie und die Kartentheorie, auch mit der Theorie der Differentialgeometrie der Flächen und führte unter anderem die gaußsche Krümmung ein und bewies sein Theorema egregium, das die Winkelsumme in Dreiecken mit der Krümmung in Beziehung setzt. Es zeigt, dass die Krümmung durch lokale Größen gegeben ist und nicht von der Einbettung der Fläche in den dreidimensionalen Raum abhängt. Also auch bei Abbildungen von Flächen aufeinander wie in der Kartenprojektion erhalten bleibt. Wolfgang Sartorius von Waltershausen berichtet, Gauß habe bei Gelegenheit der hannoverschen Landesvermessung empirisch nach einer Abweichung der Winkelsumme besonders großer Dreiecke vom euklidischen Wert von 180° gesucht. Wie etwa bei dem Dreieck, das vom Brocken im Harz, dem Inselsberg im Thüringer Wald und dem Hohen Hagen bei Dransfeld gebildet wird. Die Vermessung durch Gauß ist belegt, die oben erwähnte Vermutung zur Motivation dagegen unsicher. Max Jammer schrieb über das Ergebnis dieser gaußschen Messung: „ Es braucht kaum eigens gesagt zu werden, dass er innerhalb der Fehlergrenze keine Abweichung von 180° entdeckte und daraus den Schluss zog, die Struktur des wirklichen Raumes sei, soweit die Erfahrung darüber eine Aussage erlaubt, euklidisch. “Magnetismus, Elektrizität und Telegrafie. Zusammen mit Wilhelm Eduard Weber arbeitete er ab 1831 auf dem Gebiet des Magnetismus. Gauß erfand mit Weber das Magnetometer und verband so 1833 seine Sternwarte mit dem Physikalischen Institut. Dabei tauschte er über elektromagnetisch beeinflusste Kompassnadeln Nachrichten mit Weber aus. Die erste elektromagnetische Telegrafenverbindung auf der Welt. Mit ihm zusammen entwickelte er auch das cgs-Einheitensystem, das später, 1981, auf einem internationalen Kongress in Paris zur Grundlage der elektrotechnischen Maßeinheiten bestimmt wurde. Er organisierte ein weltweites Netz von Beobachtungsstationen, den sogenannten Magnetischen Verein, um das erdmagnetische Feld zu vermessen. Gauß fand bei seinen Experimenten zur Elektrizitätslehre 1833, auch unabhängig von Gustav Robert Kirchhoff, die Kirchhoffschen Regeln für Stromkreise. Arbeitsweise von Gauß. Gauß arbeitete auf vielen Gebieten, veröffentlichte seine Ergebnisse jedoch erst, wenn eine Theorie seiner Meinung nach komplett war. Dies führte dazu, dass er Kollegen gelegentlich darauf hinwies, dieses oder jenes Resultat schon lange bewiesen zu haben, es wegen der Unvollständigkeit der zugrunde liegenden Theorie oder der ihm fehlenden, zum schnellen Arbeiten nötigen Unbekümmertheit nur noch nicht präsentiert zu haben. Bezeichnenderweise besaß Gauß ein Petschaft, das einen von wenigen Früchten behangenen Baum und das Motto „Pauca sed matura“ auf Deutsch „Weniges, aber Reifes“ zeigte. Einer Anekdote zufolge lehnte er es Bekannten, die Gauß umfangreiche Arbeiten kannten oder ahnten, gegenüber ab, diesen Wahlspruch zu ersetzen, zum Beispiel durch „multa nec immatura“ auf Deutsch „viel, aber nicht Unreifes“, da nach seinem eigenen Bekunden er lieber eine Entdeckung einem anderen überließ, als sie nicht vollständig ausgearbeitet unter seinem Namen zu veröffentlichen. Das ersparte ihm Zeit in den Bereichen, die Gauß eher als Randthemen betrachtete, so dass er diese Zeit auf seine originäre Arbeit verwenden konnte. Tatsache ist, dass er ein intensiver Tagebuchschreiber war und dort auch viele seiner Resultate notierte. Nach seinem Tod wurden über 20 dieser Bände gefunden. So konnte für einen Großteil seiner behaupteten Leistungen belegt werden, dass er sie tatsächlich erbracht hat. Da nicht alle seiner Tagebücher erhalten sind, gilt auch ein Teil seiner Leistungen als verloren. Gauß als Namensgeber: Von Gauß entwickelte Methoden oder Ideen, die seinen Namen tragen, sind: das gaußsche Eliminationsverfahren zur Diagonalisierung und Invertierung von Matrizen und damit zur Lösung von linearen Gleichungssystemen, das gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz, eine Aussage über die Auswirkung von Unsicherheiten einwirkender auf abgeleitete Größen, das gaußsche Fehlerintegral, das Integral der gaußschen Normalverteilung, der gaußsche Integralsatz, der einen Zusammenhang zwischen der Divergenz eines Vektorfelds und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche herstellt, das gaußsche Gesetz der Elektrostatik, nach dem der elektrische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche proportional zur umschlossenen Ladung ist, die gaußsche Krümmung, ein zentraler Krümmungsbegriff in der Differentialgeometrie, die gaußsche Osterformel zur Berechnung des Osterdatums, die gaußsche Wochentagsformel zur Berechnung eines Wochentages anhand eines Datums, die gaußsche Trapezformel zur Berechnung einer Fläche aus Koordinaten durch Zerlegung in Dreiecke bzw. Trapeze, das gaußsche Prinzip des kleinsten Zwanges in der Mechanik, nach dem sich ein mechanisches System so bewegt, dass der Zwang minimiert wird, die Gauß-Quadratur, ein numerisches Integrationsverfahren, bei dem die Stützstellen, die sogenannten Gauß-Punkte, und Gewichte optimal gewählt werden, die gaußsche Normalverteilung, auch gaußsche Glockenkurve genannt. Die Glockenkurve schmückte, neben dem Porträt von Carl Friedrich Gauß platziert, von 1989 bis 2001 die letzte 10-DM-Banknote der Bundesrepublik Deutschland. Die gaußschen Zahlen, eine Erweiterung der ganzen Zahlen auf die komplexen Zahlen. Die gaußsche Zahlenebene, als geometrische Deutung der Menge der komplexen Zahlen. Die Gauß-Klammer, eine Funktion, die Zahlen auf die nächstkleinere ganze Zahl abrundet. Der Gauß-Prozess, ein stochastischer Prozess, deren endlich-dimensionale Verteilungen Normalverteilungen sind. Das Lemma von Gauß, ein Schritt in einem seiner Beweise des quadratischen Reziprozitätsgesetzes. Die gaußsche Summenformel, auch kleiner Gauß genannt, eine Formel für die Summe der ersten natürlichen Zahlen. Die gaußsche Summe, ein bestimmter Typ einer endlichen Summe von Einheitswurzeln. Methoden und Ideen, die teilweise auf seinen Arbeiten beruhen, sind: der Satz von Gauß-Bonnet in der Differentialgeometrie, das Gauß-Elling-Verfahren, ein Verfahren zur Flächenberechnung nach Koordinaten, der Gauß-Jordan-Algorithmus, eine Weiterentwicklung des gaußschen Eliminationsverfahrens, das Gauß-Helmert-Modell, der Allgemeinfall der Ausgleichsrechnung, das Gauß-Krüger-Koordinatensystem und die Gauß-Krüger-Projektion, das Gauß-Markow-Theorem über die Existenz eines Blue-Schätzers in linearen Modellen, die gaußsche Optik, eine mathematische Beschreibung der Ausbreitung von Laserlicht, das Gauss-Newton-Verfahren, ein Verfahren zur Lösung nichtlinearer Gleichungen, das Gauss-Seidel-Verfahren, ein Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen, die Gauss-Laplace-Pyramide, auch Burt-Adelson-Pyramiden oder Gauss- und Laplace-Pyramide, Gauss-Weingarten-Gleichungen, System partieller Differentialgleichungen aus der Differentialgeometrie, das Gauß-Gewehr, Geschütz, das ein ferromagnetisches Projektil mittels Elektromagneten beschleunigt, ähnlich Linearmotor. Zu seinen Ehren benannt sind: aus der Wissenschaft und Technik: das Gauß, die veraltete cgs-Einheit der magnetischen Flussdichte im gaußschen Einheitensystem, das gaußsche Einheitensystem, die gaußsche Gravitationskonstante, mehrere Forschungsschiffe, die Gauß-Professur an der Georg-August-Universität Göttingen, die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik, Informatik, Wirtschafts - und Sozialwissenschaften der TU Braunschweig, das Gauss Center for Supercomputing, ein Zusammenschluss dreier deutscher Supercomputing-Zentren. Aus der Natur: der Gaußberg im Kaiser-Wilhelm II. Land in der Antarktis, der Gaußberg, eine Grünanlage in Braunschweig, der Mondkrater Gauss, der Asteroid Gaussia. Gebäude: der Gauss-Turm auf dem Hohen Hagen bei Dransfeld, zahlreiche Schulen in Deutschland und weltweit, das Gauß-IT-Zentrum der TU Braunschweig, das Gauß-Haus auf dem Hainberg bei Göttingen, wo Gauß Experimente zum Magnetismus durchführte. Software: zum Beispiel das Numerikprogramm Gauss oder das Computerchemieprogramm Gaußschen. Ehrungen: die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, die Gauß-Medaille in verschiedenen Ausführungen von 1977 der Akademie der Wissenschaften der DDR, die an verdiente Wissenschaftler verliehen wurde, die festliche Gauß-Vorlesung der Deutschen Mathematikervereinigung zu Facetten der Mathematik aus historischer und aktueller Perspektive, einmal pro Semester seit 2001 an wechselndem Ort. Denkmäler: Statuen und Plastiken. Statue von 1880 für Braunschweig am Gaußberg nach Entwurf von Fritz Schaper, ausgeführt von Hermann Heinrich Howaldt. Gauß-Weber-Denkmal in Göttingen, das Gauß zusammen mit Wilhelm Weber zeigt. Gauß-Statuette aus Gips im Besitz der Sternwarte Göttingen. Am 12. September 2007 wurde eine von Georg Arfmann geschaffene Gauß-Büste in der Gedenkstätte Walhalla enthüllt. Gauß-Denkmal in Berlin, Bronzesitzbild Künstler Gerhard Janensch von 1898. Ehemals auf der Viktoriabrücke, die heute die Potsdamer Brücke ist, im Tiergarten, aber Kriegsverlust nicht erneuert. Schriftliche Erinnerungskultur: auf der Vorderseite der 10-DM-Banknote der vierten Serie der Deutschen Mark ist eine Abbildung Gauß zusammen mit einer Darstellung der Glockenkurve und wichtiger Gebäude Göttingens zu finden. An ihn erinnern ebenso zwei Sondermünzen, die 1977 aus Anlass seines 200. Geburtstages in der Bundesrepublik Deutschland in Form einer 5-DM und in der DDR in Form von 20 Mark herausgegeben wurden. In Deutschland erinnern drei Briefmarken an Gauß. 1955 gab die Deutsche Bundespost aus Anlass seines 100. Todestages eine 10-Pfennig-Briefmarke heraus. 1977 erinnerte die DDR mit einer 20-Pfennig-Briefmarke an den 200. Geburtstag, ebenso die Deutsche Bundespost mit einer 40-Pfennig-Briefmarke. Gedenktafel am Standort des Geburtshauses Wilhelmstraße 30 in Braunschweig. Drei Göttinger Gedenktafeln und zwei Gedenktafeln am ehemaligen Wohnhaus von Gauß' Doktorvater Johann Friedrich Pfaff in Helmstedt. Gauß-Steine: zu den zahlreichen, auf Anleitung von Gauß aufgestellten Vermessungssteinen gehören: Gaußstein auf dem Lauseberg bei Göttingen als Erinnerung an die hannoversche Landvermessung von 1828 bis 1844. Gaußstein auf dem Kleperberg. Gaußstein auf der Höhe 92,2 Metern, der höchsten Erhebung des Brelinger Berges nördlich Hannover in der Wedemark, die Gauß als Messpunkt diente. Gaußstein oberhalb der Ruine von Burg Lichtenberg bei Salzgitter-Lichtenberg. Der Gaußstein bei Solling. Bildnisse. Von Gauß gibt es relativ viele Bildnisse, unter anderem: Unbekanntes Jahr, Silhouette aus den Jugendjahren. 1803, ein Porträt in Form eines Ölgemäldes von Johann Christian August Schwarz. 1810, Büste von Friedrich Künkler. Unbekanntes Jahr aus dem 19. Jahrhundert, Zeichnung von Johann Benedict Listing. 1828, Lithografie von Siegfried Detlev Bendixen. 1840, Ölgemälde des dänischen Malers Christian Albrecht Jensen. Unbekanntes Jahr im 19. Jahrhundert, Lithografie von Eduard Rittmüller, Gauß auf der Terrasse der Göttinger Sternwarte. 1850, Altersbildnis 1. 1854, Altersbildnis 2. 1855, Daguerreotypie auf dem Totenbett von Philipp Petri. 1887, Kopie des Porträts von Jensen aus dem Jahr 1840 von Gottlieb Biermann, Ort Hörsaal der Göttinger Sternwarte. Der Artikel Carl Friedrich Gauß wurde vom Benutzer Blick am 15. Februar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Carl Friedrich Gauß. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden